NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesem Echo des Tages, heute mit Andreas Sperling und neben anderen mit diesen Themen. Druck auf die Türkei. Die Bundesregierung verschärft die Reisehinweise, spricht aber keine Reisewarnung aus. Druck auf die Briten. Zweite Brexit-Runde geht ohne Ergebnis zu Ende. Und Druck auf den Justizminister. US-Minister Sessions wehrt sich gegen Kritik des Präsidenten und bleibt im Amt. Die Geduld ist am Ende, die rote Linie ist überschritten, das Fass ist voll, so oder so ähnlich könnte man titeln, wenn es um das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei geht. Bundesaußenminister Gabriel hat seinen Urlaub unterbrochen, er ist nach Berlin zurückgekehrt, hat mit dem türkischen Botschafter Klartext gesprochen und jetzt den offiziellen Reisehinweis für die Türkei verschärft. Die Türkei ist für Deutsche nicht mehr sicher und das soll jetzt auch politisch Konsequenzen haben. Jörg Seiselberg mit Informationen aus Berlin.
Frisch aus dem unterbrochenen Nordseeurlaub eingeflogen, hat Sigmar Gabriel am Morgen mit Kanzlerin Merkel und SPD-Chef Schulz die Linie in der Koalition abgestimmt. Danach stand fest, die Bundesregierung wird ihre Türkei-Politik neu ausrichten. Denn so der Außenminister:
Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen klarer als bisher sein, damit die Verantwortlichen in Ankara begreifen, dass eine solche Politik nicht folgenlos ist.
Als Gründe nannte Gabriel unter anderem, dass die Türkei derzeit 9 deutsche Staatsbürger in Untersuchungshaft hält, darunter seit kurzem auch den Menschenrechtsaktivisten Peter Steutner. Eine Konsequenz: Die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes werden verschärft. Nicht nur Journalisten oder Mitarbeitern von Nichtregierungsorganisationen wird bei Türkei-Reisen nun zu erhöhter Vorsicht geraten, sondern, so Gabriel, allen Deutschen.
Weil im Zweifel jeder betroffen sein kann. Es sind ja die absurdesten Dinge möglich. Sie fahren seit Jahren in die Türkei, haben dort Bekannte und Freunde, die möglicherweise dann durch die türkischen Geheimdienste verdächtigt werden, der Gülen-Bewegung nahezustehen. Und auf einmal sind sie ein Terrorunterstützer. Sie besuchen ein Hotel, das einem solchen Menschen gehört. Das heißt, völlig unbescholtene deutsche Staatsbürger können davon erfasst werden.
Wer in die Türkei reist, dem wird jetzt geraten, sich vorher in Listen bei Konsulaten oder der Botschaft einzutragen. Gabriel äußert sein Unverständnis auch über eine Liste angeblicher Terrorunterstützer, die die Regierung in Ankara dem Bundeskriminalamt übergeben hat und auf der sich unter anderem Konzerne wie Daimler oder BASF befinden. Auch vor diesem Hintergrund werde die Bundesregierung prüfen, so Gabriel, ob sie für Türkei-Geschäfte weiterhin sogenannte Hermes-Bürgschaften gibt, mit denen deutsche Exporte staatlich abgesichert werden.
Man kann niemandem zu Investitionen in ein Land raten, wenn es dort keine Rechtssicherheit mehr gibt und sogar Unternehmen, völlig unbescholtene Unternehmen, in die Nähe von Terroristen gerückt werden.
Außerdem will Deutschland gemeinsam mit seinen europäischen Partnern darüber sprechen, ob die der Türkei zugesagten Vorbeitrittsgelder aus Brüssel in Höhe von 4,5 Milliarden Euro gestoppt werden. Für die neue, härtere Linie der Bundesregierung gibt es grundsätzlich Rückhalt auch aus der Opposition. Linken-Fraktionschef Bartsch sagt:
Ja, es gibt Schritte in die richtige Richtung. Aber es bleibt bisher bei Ankündigung.
Wichtig sei jetzt, so Bartsch, dass Deutschland Hermes-Bürgschaften wirklich stoppe und keine Investitionen mehr staatlich unterstütze. Auch Grünen-Chef Özdemir äußert sich positiv zur neuen Türkei-Politik der Regierung. Der Stopp von Hermes-Bürgschaften, verschärfte Reisehinweise und kein Geld mehr aus Brüssel, das halten die Grünen für die richtige Richtung. Allerdings, bemängelt Özdemir, müsse die Bundesregierung auch Erdogan-Kritiker in Deutschland besser schützen. Es gebe derzeit den Versuch Ankaras, türkische Vereine und Moscheen hierzulande gleichzuschalten.
Wir müssen uns darum kümmern und deutlich machen, dass es nicht angehen kann, dass eine Moschee nach der anderen der Vorstand ausgewechselt wird, kritische Leute, die sich für Integration, für Zusammenleben, für einen Austausch mit ihren christlichen Nachbarn einsetzen, die gehen aus den Vorständen raus, werden ersetzt durch andere Leute, die dem Erdogan-Regime angenehmer sind.
Auch der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoğlu, unterstützt die heute angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung. Deutschland habe jetzt handeln müssen, da es sonst seine Glaubwürdigkeit nach innen und nach außen verloren hätte.
Im Verhältnis zur Türkei verschärft die Bundesregierung also die Gangart und die Reisehinweise. Und die Türkei reagiert darauf, wie sie immer reagiert. Sie ist empört. Sie sieht so keine Basis für eine Partnerschaft, will aber Deutschland weiter als, Zitat, verbündetes Land und Freund betrachten. Aus Istanbul, Reinhard Baumgarten.
Ankara ist mit der heutigen Erklärung von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in keiner Weise einverstanden.
Wir gehen davon aus, dass es sich bei diesem unglücklichen Statement angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen um eine innenpolitische Investition handelt,
mutmaßt Ibrahim Kalın, der Sprecher von Präsident Erdogan.
In Deutschland ist die Erdogan-Feindlichkeit auf Paranoia-Niveau zu einer Mode geworden. Politiker in Deutschland glauben, damit punkten zu können und steigen auf diesen Zug.
Ankara weist die Forderung der Bundesregierung nach sofortiger Freilassung Steutners entschieden zurück und geht in die Offensive. Deutschland sei ein Land, in dem die meisten FETÖ-Anhänger und Landesverräter Zuflucht suchten, erklärt Präsidialsprecher Kallen. Deutschland verweise auf unabhängige Gerichte, gestehe das Gleiche der Türkei aber offenkundig nicht zu. Die Erklärung Gabriels sei ein Beispiel diplomatischer Unhöflichkeit, verlautete aus dem Außenministerium in Ankara.
Wir verurteilen aufs Schärfste die Erklärung, dass deutsche Türkei-Reisende nicht sicher seien und in der Türkei ansässige deutsche Unternehmen Sicherheitsbedenken hätten.
Die von Minister Gabriel angekündigte Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik werde die bilateralen Beziehungen weiter belasten, analysiert der bekannte Journalist Murat Yetkin.
Die Spannung wird wohl noch zunehmen, denn die Erklärung des türkischen Außenministeriums bringt keine Deeskalation. Es deutet sich auch von keiner Seite eine Deeskalation an. Es kann aber nicht ständig so weitergehen. Die beiden Länder wollen doch schließlich keinen Krieg.
Verbal werden die Geschütze jedenfalls in Stellung gebracht. Deutschland und die Türkei sind wichtige und enge Handelspartner. Aus Deutschland und Russland kämen die meisten Touristen, mahnt Murat Yetkin. Die langsam einsetzende Erholung des Fremdenverkehrs könne nun wieder ins Stocken geraten.
Die größten Reiseunternehmen der Welt sitzen in Deutschland. Und deren Handeln wird sich auch auf die Reiseunternehmen anderer europäischer Staaten auswirken.
Noch gibt es keine Reisewarnung für die Türkei. Noch hat Ankara keine möglichen Gegenmaßnahmen angekündigt. Der Tiefpunkt der deutsch-türkischen Beziehungen ist möglicherweise auch noch nicht erreicht.
Aber das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist auf einem neuen Tiefpunkt angekommen. Die Bundesregierung verschärft die Reisehinweise, stellt Hermes-Bürgschaften und weitere Gespräche über eine Zollunion in Frage. Ist das eine angemessene Reaktion? Christoph Prössl kommentiert.
Nein, eine Neuausrichtung der Türkei-Politik ist das nicht. Die Bundesregierung reagiert auf die Festnahme des deutschen Menschenrechtsaktivisten Steutner maßvoll, aber deutlich, ganz so wie in den vergangenen Monaten auch. Die Antwort auf die Festnahme eines Mitarbeiters von Amnesty International mit etwas Pomp anzukündigen, ist verständlich, aber durchschaubar. Wenn Ankara empört reagiert, ist das gespielt. Die türkische Regierung dürfte mehr erwartet, vielleicht sogar erhofft haben. Im Falle diplomatischer Übertreibungen hätte Erdogan die Türkei als Opfer darstellen können. Nein, das ist nicht der große Bruch, das Ende jeglicher Beziehung zwischen der Türkei und Europa. Gabriel hat die Wiederaufnahme von EU-Beitrittsgesprächen gar nicht thematisiert. Dabei ist klar, Verhandlungen sind derzeit undenkbar, aber die Bundesregierung hat noch keinen Schlussstrich gezogen unter das Thema EU-Mitgliedschaft. Das ist gut so. Gabriel lässt prüfen, ob die Hermes-Bürgschaften noch angebracht sind und argumentiert richtig, warum sollte die Bundesregierung Geschäfte in einem Land absichern, in dem es keine Rechtssicherheit gibt. Die türkischen Behörden haben dem Bundeskriminalamt eine Liste mit deutschen Unternehmen übergeben, die angeblich die Gülen-Bewegung unterstützen. BASF und Daimler sind darunter, aber auch Dönerläden. Von Regierungsseite heißt es, die Vorwürfe sind durch keine konkreten Hinweise untermauert. Das ist verstörend und belegt die Entrücktheit eines Systems auf dem Weg in den Totalitarismus. Bei den Hinweisen für Reisende hat die Bundesregierung Mut vermissen lassen. Jetzt steht da auf der Seite des Auswärtigen Amtes, das in der Türkei willkürlich verhaftet wird. Alles unter der Überschrift Reise- und Sicherheitshinweise. Das ist etwas wenig verglichen mit dem, was Gabriel selber in der Pressekonferenz gesagt hat. Da klangen seine Worte für jeden Touristen und Geschäftsreisenden bedrohlich. Viele Urlauber dürften jetzt etwas hilflos dastehen mit der Entscheidung, Antalya oder lieber doch nicht. Warum also keine Reisewarnung? Das ist inkonsequent. Über die Gründe lässt sich nur mutmaßen. Wollte die Bundesregierung diese schwere Maßnahme, die türkische Wirtschaft hart treffen würde, noch nicht ankündigen, um wenigstens noch eine Sanktion in der Hinterhand zu haben? Gabriel hat außerdem angekündigt, die Zahlungen überprüfen zu wollen, die Türkei erhält, um das Land auf den Beitritt zur EU vorzubereiten. Das war auch Zeit. Viel Geld ist da bislang nicht geflossen, aber immerhin. Und im Moment muss man feststellen, dass selbst diese rund 200 200 Millionen Euro völlig sinnlos ausgegeben worden sind. Wer über Maßnahmen entscheidet, mit denen die Bundesregierung auf die jüngsten Festnahmen reagiert, sollte sich bewusst sein, dass die Türkei kaum zum Einlenken zu bewegen sein dürfte. Das soll nicht fatalistisch klingen, vielmehr realistisch. Die Regierung in Ankara hat den Boden gemeinsamer Werte verlassen. Gabriel muss den Ankündigungen, die Hermes-Bürgschaften und die Zahlungen der EU zu überprüfen, nun Taten folgen lassen. Eine Reisewarnung wäre gerechtfertigt gewesen, als Signal, aber auch zum Schutz deutscher Reisender.
Das war ein Kommentar von Christoph Prössel. Sie hören das Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. In Polen hat das Parlament das Gesetz beschlossen, das den Umbau des obersten Gerichtshofs regeln soll. Die Kritik der EU hat nichts daran geändert und auch nicht die Kritik von Polens Präsident. Das Gesetz sieht zum Beispiel vor, dass alle derzeitigen Richter des obersten Gerichtshofes in den Ruhestand geschickt werden. Jetzt muss dem nur noch das Oberhaus zustimmen. Jan Palukat aus Warschau.
Das letzte Wort hatte der Ombudsmann für Menschenrechte, der an die Abgeordneten im polnischen Parlament appellierte, ein Gesetz abzulehnen, dass das Ende unabhängiger Rechtsprechung in Polen bedeute. Adam Bodnar.
Statt das Gebäude der Justiz zu reparieren, legen wir Sprengstoff an. Natürlich werden auf diesem Trümmerhaufen neue Menschen arbeiten, aber das wird nicht mehr das Haus freier Rechtsprechung sein. Das ist ein trauriger Tag für Polen und für uns alle.
Dass Bodnars Worte nichts bewirken würden, sah man schon an den gelangweilten oder sogar belustigten Gesichtern des PiS-Parteichefs Jarosław Kaczynski und seiner Mitstreiter, von denen einige mit ihren Handys spielten. Am Ende wurde das umstrittene Gesetz erwartungsgemäß angenommen. Zuvor hatten Oppositionspolitiker erfolglos versucht, durch etliche Änderungsanträge Sand ins parlamentarische Getriebe zu streuen. Als schon in der Nacht im Justizausschuss alle Gegenanträge en bloc abgelehnt worden waren, erhoben sich Politiker der Opposition und stimmten aus Protest die Nationalhymne an, gedruckte Ausgaben der Verfassung in die Höhe halten.
16 posłów stwierdzam, że poprawki nie zostały pozytywnie zaopiniowane.
Denn dass die Reform, etwa die nun vorgesehene vorzeitige Beurlaubung amtierender Richter am obersten Gericht, nicht nur gegen den Geist, sondern auch gegen den Wortlaut der polnischen Verfassung verstößt, bestätigen Richterverbände und Verfassungsexperten reihenweise. Nur kann diese Frage nicht mehr richterlich geklärt werden, weil auch das Verfassungsgericht selbst bereits im Sinne der Regierung umgebaut wurde. Der Oppositionspolitiker Rafał Trzaskowski:
Kompletnie upolityczniacie sądy i to robicie to w tydzień.
Ihr politisiert die Gerichte und das innerhalb einer Woche. Ihr führt uns hinaus aus dem Kreis der zivilisierten Staaten, aber niemand wird mit Menschen reden, die als Räuber und Despoten wahrgenommen werden. Die Regierung will mit der Reform nach eigener Darstellung die Justiz der parlamentarischen Kontrolle unterstellen und so die Richterauswahl demokratisieren. Parteichef Kaczynski hatte am Vorabend im staatlichen Fernsehen Kritik auch aus Brüssel zurückgewiesen. Diese Fragen liegen ausschließlich im Kompetenzbereich der Staaten. Wir haben es hier also mit einem Missbrauch zu tun, mit einer Aktion politischen Charakters. Derweil schwinden die Hoffnungen der Opposition, dass Staatspräsident Andrzej Duda noch substanziell eingreifen wird. Duda war zuletzt nicht nur von der polnischen Opposition, sondern auch von der EU und westlichen Partnerländern bedrängt worden, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte um ein Gespräch gebeten, war aber auf Granit gestoßen, genauso wie die Vorsitzende des obersten Gerichtes selbst. Aller Voraussicht nach wird also in Polen in Kürze ein Gesetzespaket in Kraft treten, das auch nach Auffassung der EU-Kommission das Schicksal der unabhängigen Justiz in Polen besiegelt.
Jan Palukat war das aus Warschau. Robust sollen sie gewesen sein und konstruktiv. Das sind Politikerfloskeln, die eigentlich nur sagen, dass es bei den Verhandlungen über einen Brexit noch wenig Substanz gibt. Die zweite Runde der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien ist jetzt zu Ende gegangen. Und wir wissen jetzt, dass es weiter viele Differenzen gibt. Aber immerhin gibt es auch die Zuversicht, dass die kommenden Gesprächsrunden besser laufen werden. Karin Bentsch über das zähe Ringen um den Brexit und die Bilanz nach der zweiten Verhandlungsrunde.
Lange standen sie einsam nebeneinander, die britische und die europäische Flagge. Die beiden Rednerpulte waren verwaist. Davor warteten Journalisten mit Kameras und Mikrofonen. Dann endlich, eine gute halbe Stunde später als angekündigt, betraten die beiden Chefunterhändler den Saal. David Davis für Großbritannien und Michel Barnier für die Europäische Union. Die Stimmung? Nüchtern, sachlich, wenig freundlich. Danke für Ihre Geduld, sagte der Franzose. Geduld sei ja eine notwendige Tugend für alle Verhandlungen.
Thank you also for your patience. which is a critical virtue for any negotiation.
Ein kleiner Seitenhieb gegen die Briten, die die Geduld der EU-Vertreter in der zweiten Verhandlungsrunde offenbar ziemlich strapaziert haben. Ergebnisse gibt es nicht. Stattdessen machte EU-Chefunterhändler Michel Barnier klar, es gebe noch grundlegende Unterschiede, zum Beispiel bei der Frage des Bleiberechts von EU-Bürgern in Großbritannien und Briten in der EU. Die britische Regierung muss auch eine Position zu den ausstehenden Finanzverpflichtungen finden, forderte Barnier. Nach Schätzungen liegen diese Forderungen zwischen 40 und 100 Milliarden Euro. Wir wollen einen geordneten Austritt, und ein geordneter Austritt verlangt, dass Großbritannien seine Rechnungen zahlt, sagte der Franzose.
Nous voulons une sortie ordonnée du Royaume-Uni. Et une sortie ordonnée exige de solder les comptes.
Ganz anders dagegen die Einschätzung des britischen Brexit-Ministers David Davis. Man konnte den Eindruck gewinnen, Davis spricht von völlig anderen Verhandlungen. Ich bin ermutigt von den Fortschritten, die es im gegenseitigen Verständnis gibt, was die Bürgerrechte, Finanzfragen und die irische Grenzfrage betrifft, sagte der Brite.
I am encouraged by the progress we have made on understanding each other's positions on citizens' rights, the financial settlement and on the issues around Ireland and Northern Ireland.
David Davis war mit einer Delegation von 98 Mitarbeitern nach Brüssel gereist. Manche sprachen von Einschüchterungstaktik. Noch gibt es eine Menge, über die wir reden müssen, aber um zu Lösungen zu kommen, braucht es Flexibilität auf beiden Seiten, meinte der britische Brexit-Minister.
Ultimately getting to a solution will require flexibility from both sides.
Ich hoffe, dass die konstruktiven Gespräche so weitergehen, meinte der Brite und zitierte dann einen Satz, den sein Gegenspieler Michel Barnier zuvor häufig gebraucht hatte, und zwar mit Blick auf die Briten. Die Uhr tickt.
To coin a phrase, Michelle, the clock is ticking.
Bemerkenswert ist, dies ausgerechnet vom Brexit-Minister zu hören. Denn es sind ja offenbar die Briten, die ihre Papiere nicht zusammen haben und in Kernfragen noch keine klaren Positionen vorweisen können. Klärung, das war für Michel Barnier heute wohl das Wort des Tages. Und die forderte der Franzose von den Briten, zu den künftigen Rechten der EU-Bürger in Großbritannien, den Milliardenforderungen der EU wegen des Austritts und der Stellung Nordirlands.
Nous avons besoin de cette clarification sur le règlement financier, sur les droits des citoyens, sur l'Irlande et sur les autres sujets de la séparation.
Klarstellungen, die es bis Ende August geben soll. Dann startet die dritte Brexit-Verhandlungsrunde.
Donald Trump ist seit genau 6 Monaten Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir dürfen davon ausgehen, dass er sich selbst als erfolgreichsten Präsidenten aller Zeiten titulieren wird. Dabei hängen dicke Wolken über seiner Amtszeit. Vor allem geht es da um die Russland-Affäre. In dem Zusammenhang ist Trump seinen Justizminister Sessions jetzt hart angegangen und er hat es als Fehler bezeichnet, ihn zum Minister zu machen. Jetzt allerdings schlägt Sessions zurück. Aus Washington, Claudia Sache.
Die harsche Kritik des Präsidenten an seiner Person scheint US-Justizminister Jeff Sessions nicht aus der Ruhe zu bringen.
So I'm totally confident that we can continue to run this office in an effective way.
Er sei zuversichtlich, dass er die Arbeit im Justizministerium effektiv fortsetzen könne, solange es angemessen sei, sagte er morgen bei einer Pressekonferenz in Washington, in der es eigentlich um die Machenschaften im Darknet gehen sollte.
We love this job, we love this department, and I plan to continue to do so as long as that is appropriate.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump seinen Justizminister in einem Interview mit der New York Times in beispielloser Weise abgewatscht. Und das, obwohl Jeff Sessions der erste Senator war, der Donald Trump im Wahlkampf unterstützt hat.
So Jeff Sessions takes the job, gets into the job, recuses himself, which frankly, I think is very unfair to the president.
Niemals hätte er Jeff Sessions zum Justizminister berufen, wenn er gewusst hätte, dass Sessions sich in der Russland-Affäre für befangen erklären würde. Das sei ehrlich gesagt sehr unfair gegenüber dem Präsidenten, so Donald Trump in dem rund 50-minütigen Zeitungsinterview.
Before the job, I would have said, thanks, Jeff, but I can't, you know, I'm not going to take you. It's extremely unfair, and that's a mild word to the president. So he recuses himself.
Vor dem Job hätte er gesagt, Dankeschön, Jeff, aber dann kann ich dich nicht in mein Kabinett aufnehmen. Das sei extrem unfair und das sei noch ein mildes Wort, erboste sich Donald Trump. Schon seit Wochen sollen sich der US-Justizminister und sein Präsident in den Haaren liegen. Sessions soll sogar schon mehrfach seinen Rücktritt angeboten haben, was Trump jedoch ablehnte. Jeff Sessions hatte sich im vergangenen Jahr als Wahlkampfberater Trumps mehrmals mit dem russischen Botschafter Sergei Kislyak getroffen. In seiner Anhörung vor dem US-Senat hatte er davon jedoch nichts erzählt. Hinterher erklärte der Minister, der gleichzeitig auch Generalbundesanwalt ist, seinen Rückzug aus den Russland-Ermittlungen wegen Befangenheit. Republikanische Parteikollegen wie der Kongressabgeordnete Steve King nehmen Jeff Sessions nun in Schutz.
Es gibt niemanden in diesem Land, der besser qualifiziert wäre für den Job des Justizministers. Niemand kann ihm das Wasser reichen. Jeff Sessions ist die beste Kabinettsentscheidung, die Trump getroffen hat. Er glaubt an die Verfassung, er versteht die Gesetzesstrukturen und er lebt nach diesen Prinzipien.
Nachdem Jeff Sessions sich zurückgezogen hatte und FBI-Chef James Comey von Trump gefeuert worden war, wurde ein unabhängiger Sonderermittler berufen, sehr zum Missfallen von Donald Trump. Dieser Sonderermittler Robert Mueller soll zusammen mit dem FBI und mehreren Kongressausschüssen jetzt Licht in die Russland-Affäre bringen. Am nächsten Mittwoch wollen dann außerdem Trump Jr. und der frühere Wahlkampfmanager Paul Manafort vor dem Justizausschuss des Senats aussagen.
Ja, und dieses Zerwürfnis zwischen Präsident Trump und dem Minister Sessions hat den eigentlichen Grund für die Pressekonferenz des Justizministers heute etwas verdrängt, denn der wollte eigentlich dazu Stellung nehmen, dass Ermittlern in den USA und in Europa der bisher größte Schlag gegen illegale Geschäfte im sogenannten Darknet gelungen war, also dem versteckten Teil des Internets. Dort werden illegale Dinge gehandelt, wie Drogen, wie Waffen, wie Kinderpornos. Zwei solcher Marktplätze wurden jetzt ausgehoben, die Administratoren dingfest gemacht. Jan Böscher informiert.
Nach Angaben des US-Justizministeriums schlossen Ermittler zwei große illegale Handelsplattformen, Alphabay und Hansa Market. Beteiligt waren Behörden in den USA, in Thailand und Europa. Justizminister Sessions sagte, es handele sich um eine der wichtigsten Ermittlungen des Jahres. Alphabay und Hansa Market gelten als wichtige Plattformen, um Drogen zu verkaufen oder gestohlene Kreditkarteninformationen. Schätzungen zufolge wurden Geschäfte im Wert von über $1 Milliarde abgewickelt. Alphabay allein soll über 200.000 Nutzer gehabt haben. Bislang ist noch unklar, wie die Ermittler die versteckten Server der beiden Plattformen aufgespürt haben. Hansa Market soll hauptsächlich in Europa betrieben worden sein, Alphabay in Thailand, Kanada und den Niederlanden. In den vergangenen Wochen hatte es bereits Gerüchte über den Polizeieinsatz gegeben, weil Alphabay vom Netz gegangen war. Einem Kanadier wird vorgeworfen, der Betreiber gewesen zu sein. Er wurde in Thailand festgenommen. Vorgeworfen wurden ihm unter anderem Drogenhandel und Geldwäsche. Nach Angaben des Justizministeriums nahm er sich in der Haft das Leben.
Soweit Jan Böschem aus Washington. 67 Verdächtige zwischen 18 und 80 Jahre alt. Der Vorwurf: Kinderpornografie. Die Polizei hat heute in Deutschland zahlreiche Wohnungen von Verdächtigen durchsucht. Sie alle sollen im Internet Fotos und Videos getauscht haben, die den schweren Missbrauch von Kindern zeigen. Die Staatsanwaltschaft in Wiesbaden hat heute Mittag weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen bekannt gegeben. Wolfgang Hetfleisch informiert.
Die Männer sollen in einem Chatroom des US-amerikanischen Anbieters ChatStep Filme und Fotos getauscht haben. Die kinderpornografischen Darstellungen zeigen nach Angaben des Frankfurter Staatsanwalts Georg Ungefug unter anderem den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern.
Diese Plattform besteht die Möglichkeit, dann sozusagen Chats einzurichten, entweder Einzelchats oder Gruppenchats mit bis zu 50 Personen. Und so wurde diese Plattform eben von diesen Tatverdächtigen genutzt, um sich für den Kinderpornografie-Austausch dann in diesen Chatbereichen zu treffen.
Die Verdächtigen haben sich bei ChatStep mit falschen Daten angemeldet. Weil die Kommunikation auf der Plattform verschlüsselt wird, haben sie wohl angenommen, sie könnten die Inhalte geheim halten. Was da zu sehen ist, war für die Ermittler nur schwer erträglich.
Gegenstand des Austausches mit diesen kinderpornografischen Dateien waren dann Aufnahmen schwersten sexuellen Missbrauchs von Kindern, darunter auch von Kleinstkindern. Und ganz einfach ausgedrückt, es wird immer härter.
Dem Dienstanbieter ChatStep sind die kinderpornografischen Inhalte im Chat der deutschen Nutzer schließlich aufgefallen.
Dieser Umstand war dem Diensteanbieter in den USA schon seit längerem ein Dorn im Auge. Und hier gab es in diesem Ermittlungsverfahren eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit diesem Diensteanbieter, die letztlich dann auch zu Identifizierung dieser Beschuldigten geführt hat.
Internetdienste wie ChatStep sind in den USA gesetzlich dazu verpflichtet, den Behörden strafrechtlich relevantes Material zu melden. Die Daten etwa in Fällen von Kinderpornografie werden dafür an ein privates Zentrum weitergegeben. Etwas Vergleichbares gäbe es in Deutschland nicht, sagt die Leiterin der Abteilung Schwere und organisierte Kriminalität beim BKA, LKA Sabine Vogt.
Und dieses Zentrum wiederum ist verpflichtet, an alle Behörden weltweit die Hinweise auf Kinderpornografie zu verteilen. Die sind quasi dazwischen geschaltet als Filter und arbeiten dann mit den Bildern, die sie bekommen von den Providern. Und danach prüfen die, welchem Land ist letztlich was zuzuordnen.
Erst vor 2 Wochen war den deutschen Behörden ein Schlag gegen die Kinderpornografie gelungen, als sie die Darknet-Plattform Elysium zerschlugen. Dort hatten 87.000 Mitglieder weltweit kinderpornografische Darstellungen getauscht. Einige der Elysium-Nutzer verabredeten sich außerdem, um Kinder sexuell zu missbrauchen. Die mutmaßlichen Organisatoren der Plattform kommen aus Deutschland und sitzen in Haft. Das Darknet gilt als Tummelplatz für Pädophile. Aber Sabine Vogt betont,
dass wir tatsächlich sehr viel auch im offenen Netz finden. Weil natürlich einfach die Neugier an den Bildern, die Menschen befeuert, die Täter oder eben auch den Zugang, einfacher Zugang ist denen wichtig, sodass wir einen großen Teil tatsächlich auch im offenen Internet haben. Und dann eben über solche legalen Plattformen wie ChatStep eine Verbreitung stattfindet.
Bei der Durchsuchung der 67 Wohnungen bundesweit ist umfangreiches Datenmaterial sichergestellt worden, das nun ausgewertet wird. Festnahmen hat es im ChatStep-Fall bislang nicht gegeben.
Der Besuch hat nur ein paar Stunden gedauert, aber er hat royalen Glanz nach Heidelberg gebracht. Prinz William und Herzogin Kate waren heute dort, zweite Station der Deutschlandreise. Sie haben das Krebsforschungszentrum besucht und sie haben an einer Paddeltour teilgenommen. Felix Kükre-Koll hat die britischen Royals dabei beobachtet.
Stundenlang haben die Fans der royalen Gäste ausgeharrt. Zunächst am roten Teppich des Deutschen Krebsforschungszentrums. Das wollten William und Kate ausdrücklich besuchen. Sie zogen sich weiße Labormäntel an und schauten durch Mikroskope. So geht Interesse.
In terms of the stem cell research community, where do you sit here with your research?
Heidelberg war Wirkungsort von bisher 56 Nobelpreisträgern. Einer von ihnen ist Harald Zurhausen. Er hatte 2008 den Nobelpreis für Medizin bekommen.
Ich freue mich natürlich auch für das Deutsche Krebsforschungszentrum, dass dieser Besuch hier stattfindet. Das kennzeichnet natürlich auch, dass das internationale Ansehen dieses Hauses ausgesprochen hoch ist.
Heidelberg hat sich heute präsentiert als Wissenschaftsstandort und als Stadt der Romantik. Und so ging der Empfang in der Altstadt weiter. Beim Heidelberg-Cambridge Festival feierten die Partnerstädte sich und den Herzog und die Herzogin von Cambridge. Für die Stadt Heidelberg ein Riesenereignis. Heikle Themen habe man ausgespart, so Oberbürgermeister Eckhard Würzner.
Wir haben nicht über Brexit geredet, sondern wir haben darüber geredet, wie Europa auch weiterhin einig sein kann, wie man enger zusammenarbeitet. Gerade durch solche freundschaftlichen Begegnungen, ich muss sagen, tragen viel dazu bei, die deutsch-englische Freundschaft auch zu vertiefen.
Auf die Vertiefung der Beziehungen hofft auch Winfried Kretschmann, Baden-Württembergs Ministerpräsident.
Wir wollen ja auch weiterhin gute Beziehungen zu den Briten haben und bedauern natürlich den Brexit. Ich habe ja auch ganz persönliche Beziehungen zum UK. Mein Schwiegersohn ist ein Schotte. Meine Tochter, die unterrichtet ja in St. Andrews, da haben ja beide studiert und sich kennengelernt. Ja, so hat man doch auch gleich eine persönliche Verbindung.
Persönliche Beziehungen zu England haben viele in Heidelberg. Allein durch die seit über einem halben Jahrhundert währende Städtepartnerschaft zu Cambridge. Und so war klar, dass es zum Abschluss auf den Neckar gehen musste. William und Kate traten gegeneinander an, gemeinsam mit Ruderern aus Heidelberg und Cambridge. Das Boot des Kronprinzen machte zwar das Rennen, Kate die eindeutig bessere Figur. Und die Heidelberger, sie sind beeindruckt von diesem Kronprinzenpaar.
Haben freundlich gewunken, auch als die Leute jetzt gerufen haben, haben sie auch nochmal gewunken, das war schön.
Ich finde es eine wichtige Geschichte, dass die hier auch auftauchen und dass wir alle was davon haben.
Ich bin sehr skeptisch, was das ganze Königshaus betrifft, aber wenn man dann jemanden hat, bei dem man merkt, okay, die sind nicht so abgehoben, die sind jung, die sind relativ offen, dann macht es die ganze Sache, glaube ich, einfach erträglicher.
Ich fand's super, ich bin total begeistert. Die waren so sympathisch und so nah am Volk, war schön.
Ja, und morgen sind sie dann zu Gast in Hamburg und beenden dort ihre Deutschlandreise. Bei der Tour de France hat heute ein Franzose die 18. Etappe gewonnen. Warren Barguy vom deutschen Sunweb-Team setzte sich auf der schweren Bergankunft durch. Der Brite Christopher Froome bleibt weiter vorn in der Gesamtwertung. Holger Gerska.
Und wieder ist Christopher Froome seinem Ziel, diese Tour de France zu gewinnen, einen Schritt näher gekommen. Er hat zwar auch die Etappe in Richtung Issoire nicht gewonnen, aber der 4. Platz reichte, um sein gelbes Trikot zu verteidigen und damit als klarer Favorit in das entscheidende Zeitfahren übermorgen in Marseille zu gehen. Christopher Froome musste sich der Angriffe insbesondere des Franzosen Romain Bardet erwehren. Aber Froome selbst versuchte, seine Konkurrenten abzuschütteln. Das alles ohne Erfolg. So gewann Christopher Froome mit dem 4. Platz mehr oder minder weiteres Terrain in der Gesamtwertung. Er hat 23 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Bardet und 29 auf Rigoberto Urán aus Kolumbien. Es war aber auch ein großer Tag des französischen Radsports, denn diese wichtige Etappe mit der schwersten Bergankunft endete mit dem Tagessieg von Warren Barguil. Der Franzose, der das Bergtrikot trägt, fährt für die deutsche Mannschaft Sunweb.
Das war's für heute. Das Echo des Tages am Donnerstag. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Sperling.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.